Das Thema der Mächte hat uns auch in der Pause noch etwas beschäftigt und deshalb möchte ich es verbinden mit einer Einladung zu einer Veranstaltung, nämlich dem sogenannten Theologischen Tag, der am 19. Mai im Albrecht-Bengel-Haus stattfindet, eben zu diesem Thema. Wenn Sie das interessiert, dürfen Sie gerne bei uns anrufen und sich genauer erkundigen. 19. Mai, den ganzen Tag, es beginnt, glaube ich, immer um 21:45 oder um 21:30 oder 21:45. Und wie gesagt, wenn Sie Näheres wollen oder Einladungsmaterial, dann rufen Sie einfach an. Die Nummer ist ganz leicht zu merken, 70050 Bengelhaus. Sind in der Regel freundliche Damen, die da am Telefon sind. Es liegen zwei Fragen auf dem Tisch vor mir, die werde ich später beantworten. Oder es versuchen, ich möchte den Auslegungsteil fertig machen, dann gehe ich auf diese zwei Fragen ein und dann versuche ich eine Zusammenfassung. Die zweite Bitte, die heute dran ist, die vierte Bitte des Vaterunsers, im zweiten Teil, die vierte Bitte. Wie schon festgestellt, Sie merken, heute gehe ich den einzelnen Worten entlang, beginnt diese Bitte mit einem Sondern und damit ist auch ein Zusammenhang angezeigt. Das Ende der Versuchung ist dann, wenn die Erlösung vom Bösen erfolgt. Weil der Böse der Versucher ist, hängt die Versuchung und das Böse zusammen. Und erlöse uns von dem Bösen, wieder eine Bitte an Gott, die deutlich macht, wir wenden uns an Gott und die gleichzeitig deutlich macht, dass er der Herr ist über den Bösen. Ich halte es wie Paulus im Philipperbrief und wiederhole mich noch einmal, kein Dualismus. Erlösen, erretten, griechisch rysomai, aus einer Gefahr bringen. Römer 7, 24, wer wird mich erlösen vom Leibe des Todes? Die Erlösung vom Tod, von der Vergänglichkeit. 2. Korinther 1, Vers 10 in einem eher irdischen Zusammenhang, die Errettung aus Todesgefahr. Paulus auf seiner Reise errettet aus Todesgefahr. Kolosser 1, Vers 13, die Errettung aus der Macht der Finsternis. 1. Thessalonicher 1, Vers 10, die Errettung vom künftigen Zorn. Und ganz enger Zusammenhang, 2. Petrus 2, Vers 9, Gott kann aus der Versuchung erretten. An all diesen Stellen ist dasselbe Wort verwendet wie im Vaterunser. Erretten, erlösen. Ich sehe hinter dieser Bitte einen doppelten Aspekt. Errette uns jetzt in der Versuchung von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Und dann ist es die eschatologische Dimension, die endgültige Errettung von der Macht des Bösen. Die endgültige. Wenn es diese Mächte nicht mehr geben wird. Diese Mächte haben in Gottes ewigem Reich keinen Bestand. Also es kommt eine Zeit, da ist diese Seite weg. Und dann gibt es auch keine Versuchung mehr. Das Böse. Es ist ja im Bibeltext offen, ob es neutrisch ist oder maskulin. Also sächlich oder männlich. Jetzt habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ist eigentlich das Böse männlich? Hoponeros. Oh. Ja, also die Frage ist, weil es ein Akkusat, weil es ein Genitiv ist, ist es nicht klar, ist es neutrisch oder maskulin? Das Böse oder der Böse? Ich denke, dass beides gemeint ist. Hinter dem Bösen steht der Böse. Das ist auch eine Frage der Weltsicht. Der Böse als Person wurde in der Aufklärung abgeschafft. Und das prägt unser Denken und die Theologie bis heute. Dass es einen Bösen in Person gibt, wird häufig als antikes oder vielleicht noch mittelalterliches Weltbild abgetan und geleugnet. Wir merken aber, dass das Leugnen dieser Person und Sache nicht daran hindert, dass genau dieser Bereich in unseren Tagen eine fröhliche Auferstehung feiert, verharmlost wird. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Bibel Offenbarung haben, Offenbarung der Wirklichkeit in umfassendem Sinne, dann gehen wir auch davon aus, dass Jesus nicht gebunden war an irgendein Weltbild. Nicht, es wird dann zum Beispiel gesagt, die Dämonen, alles was so etwas ungeheuer war, das waren eben Dämonen in der Zeit des Neuen Testaments. Heute wissen wir, dass es keine Dämonen sind, sondern wir erklären es anders. Da wird ja sehr viel mit Psychologie gearbeitet. Wenn die Bibel Offenbarung ist und wenn Jesus der Offenbarer ist, dann begegnet uns in der Heiligen Schrift kein antikes Weltbild, sondern die Wahrheit, die Wirklichkeit. Und dann ist der Böse als Person eine Wirklichkeit. Es gibt also den Bösen als eine persönliche Macht. Hinter den Mächten stehen personifizierte Größen. Darf ich hier noch etwas dazu sagen? Die Offenbarung hat sich unserem begrenzten menschlichen Verständnis angepasst und deshalb reden wir von Gott und auch vom Bösen wie von einer Person. Natürlich ist Gott viel größer. Und der Böse auch. Wobei er natürlich unter Gott steht. Aber wir können von der Offenbarung her, ja, wir müssen von Gott und den Mächten personifiziert denken. Sind keine anonymen Mächte, keine Schicksalsgrößen, sondern personifiziert. Das ist das Wesen der Offenbarung, dass wir so darüber reden. Der Böse, folgendes dazu, der Böse gehört in diesen Bereich, wo Gott in seiner bewahrenden Weisheit den Deckel drauf lässt. Die Offenbarung des Bösen hinkt in der Bibel der Offenbarung Gottes hinterher. Gott offenbart mehr von sich als vom Bösen. Die obere Linie ist durchgängige biblische Linie. Bibel ist Offenbarung. Oder ich würde gerne das Wort Offenbarung übersetzen. Bibel ist Vorstellung. Der natürliche Mensch weiß nichts von Gott. Er hat seine persönlichen Ahnungen und so weiter. Dem biblischen Menschen ist gleichsam das jenseitige Geschehen verborgen. Es ist wie wenn wir hier einen Vorhang rüberziehen würden und sagen, auf der Bühne, da ist das Verborgene und wir wissen das nicht. Offenbarung heißt, der Vorhang wird aufgezogen und er wird in der Bibel Stück für Stück aufgezogen. Und Gott gibt sich zu erkennen. Deshalb lernen wir durch die Bibel Gott kennen. Aber wir lernen nicht im gleichen Maße Gott, den Satan kennen, wie wir Gott kennenlernen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe deshalb eine obere Linie, und der entspricht unten nur eine durchbrochene Linie. Wir können anhand der Heiligen Schrift eine Theologie schreiben, eine Christologie. Wir können aber keine Satanologie schreiben. Sie hat zu viele Löcher. Und ich habe die herzliche und sehr ernste Bitte, respektieren Sie das. Es gibt Christen, die sich zu stark mit diesem Bereich beschäftigen. Die Beschäftigung mit dem Bereich des Bösen ist nur dann geboten, wenn es vom Dienst her notwendig ist mit der entsprechenden Vollmacht. Ansonsten genügt das, was wir in der Schrift haben, und fertig. Die Gefahr ist zu groß, dass wir über die Beschäftigung mit dem Bösen an den Bösen geraten. Deshalb diese dringende und seelsorgerliche Warnung. Und das heißt, wir müssen gewisse Lücken lassen. Ich hab's vorher gesagt, das ist ein bisschen ein böses Bild, aber hier ist die Offenbarung klar, obwohl wir da auch noch nicht alles wissen. Aber dieser Bereich, das ist wie Schweizer Käse. Da gibt es nur ein paar Löcher, nur ein paar. Lassen Sie das andere. Das Ja zum Nichtwissen aus Schutz und aus der Bewahrung. Gott hat uns den Bereich des Bösen verborgen. Sehen Sie, deshalb spricht 1. Mose 3 in dieser geheimnisvollen Weise von der Schlange. Zum Schutz. Der Satan kommt im Alten Testament im Blick auf den Bösen, diesen da, nicht im Blick auf Menschen, nur dreimal vor. Gott hat uns das Böse verborgen, wenn wir mehr darüber wüssten, bekäme es Macht über uns. Wir wissen mehr über das Böse durch die Offenbarung, durch den Offenbarer Jesus Christus. Indem der Mensch wurde, der den Bösen endgültig besiegt, wissen wir auch mehr über den Bösen. Trotzdem bleibt dieses Wissen in Grenzen. Ich meine, das gilt auch für die aktuelle Situation, wo Beschäftigung notwendig ist, aus gegebenen Gründen, weil man es vielleicht mehr in unserer Zeit damit zu tun bekommt, da ja, aber nicht die Beschäftigung mit dem Bösen aus Neugier und aus Nervenkitzelgründen. In der Verkündigung sollte die Verkündigung von Jesus im Mittelpunkt stehen, nicht die Verkündigung des Bösen. Dass dies hin und wieder thematisiert werden muss, ist eine andere Frage. Aber es geht um die Verkündigung des Evangeliums, wir sollen Jesus groß machen. Die Macht des Bösen ist begrenzt. Er ist nicht der Allmächtige, die Allmacht hat nur einer. Trotzdem hat der Böse Raum, es ist zugelassene Macht. Und diese zugelassene Macht wird uns zur Versuchung. Diese zugelassene Macht wird uns zur Anfechtung, weil sich die Frage stellt, warum lässt Gott das zu? Gleichzeitig müssen wir wissen, dass mit dem Sieg Jesu Christi auch deutlich ist, dass die Macht eine begrenzte ist. Und sie ist endgültig und wird endgültig begrenzt, wenn Gott sein ewiges Reich heraufführt. Das heißt, mit dieser Bitte, ich habe schon angedeutet, blicken wir wieder weit hinaus auf das Ende der Zeit, auf die Vollendung, auf das Ziel aller Dinge. Wenn der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, wenn es keine Tränen mehr gibt und keine Versuchung, wenn der Teufel endgültig besiegt ist und das Reich Gottes sichtbare Wirklichkeit. Damit zeigt uns das Vaterunser einen ganz großen Dimension auf. Es geht auf der einen Seite um die kleinen Dinge unseres Alltags, um das Brot, das wir brauchen, um die Vergebung der Schuld, die wir täglich brauchen, aber auch der große, weit gespannte Horizont, ein Gebet, das die Vollendung des Reich Gottes im Blick hat. Ich denke, beide Horizonte gehören zusammen und es ist gut und wichtig, dass wir nicht an unserem kleinen, begrenzten Horizont stehen bleiben, sondern auch diese Weite mit hineinnehmen, auch und gerade in unser Gebet. Soweit zur Auslegung. Hier liegen zwei Fragen. Wir beten zu Gott und nicht zu den Mächten. Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Form der Lossage an Satan bei okkult dämonisch belasteten Menschen? Ich sage meine Meinung dazu, die auch nur begrenzt ist in diesem Bereich. Ich komme nachher noch einmal drauf in einer systematischen Zusammenfassung. Ich persönlich meine, das Gebet geht zu Gott. Wir können in einem solchen Fall zu Gott beten und Gott sagen, dass wir dem Satan absagen. Ich würde diesen direkten Kontakt grundsätzlich meiden. und ablehnen. Deinen Engel zu uns sende, der des bösen Feindes liest. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir zum Bösen reden, ist es eine Beziehung. Und diese Beziehung muss in der Absage aufhören. Wobei ich noch dazu sagen möchte, zwei Dinge für diesen Bereich. Es ist bei okkulten und dämonischen Bindungen ja nicht unbedingt so, dass hier eine direkte Beziehung des Gesprächs war. Das wäre ja die tiefste Form des Okkultismus, die schwerste Form, wenn es zu einem direkten Kontakt kommt. Es gibt ja viele Zwischen- und Vorformen. Und wenn es das vorher nicht gab, sollten wir erst recht nicht in einer Absage diesen Kontakt herstellen, den es vorher gar nicht gab. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen. Ein zweites, prüfen Sie sich sehr in diesem Bereich, wie weit Sie Vollmacht haben. Wenn Sie merken, ich habe keine Vollmacht und die Versuchung für mich wird zu groß, dann machen Sie Stopp. Ich hatte vor vielen Jahren jemand eingeladen ins Bengelhaus zu diesem Thema, ein alter, erfahrener Seelsorger, der dann sagte, ich habe Vollmacht und kenne mich aus im Bereich der weißen Magie, aber nicht im Bereich der schwarzen Magie. Da habe ich meine Grenze, der hat es erkannt. Weiße Magie ist okkulte Praxis mit christlichen Symbolen. Das Vaterunser kann okkult verwendet werden. Das Kreuz kann okkult verwendet werden. Das ist weiße Magie. Schwarze Magie, da geht es in die Richtung der direkten Öffnung zu satanischen Mächten. Prüfen Sie sich, wo Sie Vollmacht haben. Wenn Sie keine Vollmacht haben, beachten Sie das Stoppschild. Oder Sie brauchen eine seelsorgerliche Begleitung für einzelne Fälle. Diesen Bereich mit der Absage endet erst recht die direkte Beziehung. Ich sage gegenüber Gott ab. Ja? Weil das muss ja aufhören. Ich verstehe, dass das ein wichtiger Bereich ist und noch viel mehr wird. Sehen Sie mir nach, dass ich da jetzt einhalte, weil ich auch darauf nicht vorbereitet bin. Und das braucht es vielleicht bei diesem Thema erst recht. Eine zweite Frage. Ist mein Gewissen, zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben, auch eine Bewahrung vor Versuchungen? Zum Beispiel, bevor ich etwas tue, ist mir nicht ganz wohl bei der Sache. Ist das Gewissen eine Bewahrung vor Versuchungen? Ja. Aber das Versuchen, das Gewissen ist nicht die letzte Norm. Das Gewissen ist eine Größe in uns, die geprägt wird. Und die Frage ist, von wem und von was ich mein Gewissen prägen lasse. Jeder Mensch hat ein Gewissen, aber ich kann mein Gewissen so prägen lassen, dass es nicht identisch ist mit dem, was Gott will. Und auch wir müssen uns untersuchen. Und immer wieder fragen lassen, woher ist mein Gewissen geprägt? Stimmt es mit der Heiligen Schrift überein? Es gibt auch Gewissensprägungen durch gewisse Frömmigkeit, in der man aufgewachsen ist. Das ist nicht unbedingt immer biblisch. Und von daher kann man auch sagen, es gibt vom Gewissen her eine gewisse Breite. Der eine kann etwas nicht tun, weil es nicht fertig bringt, was der Bruder oder die Schwester im Herrn tun kann und keine Sünde ist. Mein Gewissen ist nicht die Norm für den anderen. Da sind wir ja immer gefährdet, dass wir uns selber zur Heiligen Schrift für den anderen machen. Ja? Dass wir unser Gewissen zur Heiligen Schrift für den anderen machen und wenn der andere etwas anderes tut wie ich, dann ist das kein richtiger Christ oder er hat gesündigt. Da müssen wir prüfen und dran arbeiten. Vielleicht können Sie in Ihrem Leben einmal blättern und Sie machen vielleicht die Entdeckung, dass Sie aufgrund der Heiligen Schrift gewisse Prägungen aus der früheren Zeit, aus der Kindheit, aus der Jugend abgelegt haben, weil sie erkannt hat, das war Inhalt einer gewissen Frömmigkeitsbewegung, aber die Bibel sieht es gar nicht so. Deshalb Gewissen ja, aber die Norm ist die Heilige Schrift, nicht das Gewissen, die letzte Norm. Also, jetzt ist die Tafel voll. Aber das Gewissen hat nicht Prägung. Das muss man wissen. Übrigens, wenn ich es richtig weiß, hat Professor Eckstein von Heidelberg zum Thema Gewissen bei Paulus promoviert. Und der hat es, glaube ich, auch, wenn ich es recht weiß, exegetisch gezeigt, dass das Gewissen eine Größe ist, die nicht an sich und automatisch identisch ist mit dem göttlichen Willen, weil sie auch eine Außenprägung erfährt. Aber wenn wir geprägt werden von Gott her, dann ist es natürlich gut und dann ist das Gewissen in der Tat hat dann eine bewahrende Größe. Gar keine Frage. Und da sollten wir auch drauf hören. Nicht, wenn wir das Gewissen überfahren, ja,
dann wird unser Tun zu einer Größe, die das Gewissen in der Zeit umträgt. Wenn es hier zu einer Gewohnheit kommt, zunächst gegen das Gewissen, wird unser Tun zu einer Norm für das Gewissen. Und das Gewissen wird dann in der Zeit stumm und schweigt dann.
Das ist das Prinzip der Verstockung. Das Prinzip der Verstockung ist ja, wie wenn man in den Garten hinein, in ein neues Beet, einen Weg macht. Man geht einmal durch, dann sind es nur ein paar Tapper. Man geht das zweite Mal, dann werden die Tapper fester. Man geht das dritte Mal, dann kommen mehr Tapper dazu, weil man ja nicht immer genau trifft. Und beim 100. Mal habe ich einen festen Weg. Verstockung wirkt immer auf so einem Weg, wo das Gewissen oder besser die göttliche Norm dauerhaft überfahren wird, dann wird das Gewissen stumm und dann wird die göttliche Norm stumm. So viel zum Gewissen. Jetzt versuche ich eine Bündelung, da wird manches noch einmal vorkommen, in einigen Punkten. Umgang mit der Versuchung. Erstens, auf Gott hören, nicht auf den Versucher. Auf Gott hören, nicht auf den Versucher. Die Geschichte in 1. Mose 3 zeigt, dass Eva, und übrigens steht in dem Text, dass ihr Mann bei ihr war und geschwiegen hat. Der erste Bericht vom Versagen eines Mannes, 1. Mose 3. Das sage ich allen Frauen zur Ehre. Ja, da merken Sie, wir müssen die Bibel genau lesen. Es war mir lang auch nicht klar. Da steht dabei, und Adam, der bei ihr war. weiß jetzt den Vers und den Wortlaut nicht ganz genau, aber um das geht es auch jetzt nicht. Geschlechterfrage lassen wir jetzt mal weg. Also, 1. Mose 3 zeigt, die geben dem Versucher ein Ohr, sie leihen ihm das Ohr und dann bekommt die Versuchung einen Raum. Auf Gott hören, nicht auf den Versucher. Gott gibt klare Gebote. Und diese Gebote sollten wir nicht aushebeln lassen. Da sind wir genial. Sogar Satan versucht Gott mit dem Jesus mit dem biblischen Wort. Und wir verfahren dann nach dem Motto, ja, aber. Wir suchen einen Ausweg. Wir versuchen, die Versuchung zu rechtfertigen. Wir versuchen, Sünde zu rechtfertigen. Das göttliche Gebot ist klar. Wir können uns jetzt nicht mit dem Thema beschäftigen, ja, welches Gebot gilt denn? Das haben wir letzten Freitag gemacht, im Bengelhaus. Welche Gebote sind verbindlich, welche Gebote des Alten Testaments sind verbindlich für die christliche Gemeinde? Es ist ja klar, dass es hier eine Veränderung gibt. Das ist ein interessantes und ein wichtiges Gebiet. Darum kann es jetzt nicht gehen. Aber das Gebot an sich ist so klar. So klar und so eindeutig und so einfach zu verstehen, dass eigentlich erstaunlich ist, dass wir es nicht tun. Lesen Sie mal die Bergpredigt, die ist in Klarheit nicht zu überbieten. Versteht jeder. Wenn du unterwegs bist in den Gottesdienst und es wird dir bewusst, dass dein Bruder gegen dich sündigt, dann besprich es zuerst mit deiner Frau, dann mit deinen Arbeitskollegen und dann im Hauskreis, aber nicht mit ihm selber. So Matthäus 18. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin und sprich zu ihm unter vier Augen. Prüfen Sie in der Gemeinde, wie oft das gemacht wird. Es wird das andere gemacht. Der Wortlaut, Sie brauchen nicht Theologie zu studieren, um das zu verstehen. Eindeutig. Das Gebot ist klar. Und wir können in einer gesamtbiblischen Exegese, in einer biblischen Theologie auch im Großen und Ganzen klären, welche alttestamentlichen Gebote verbindlich sind. Das ist Arbeit, aber das geht. Auf Gott hören, nicht auf den Versucher. Der Versucher verdreht das Gebot. Er kommt im frommen Gewand und verdreht das Gebot, sollte Gott gesagt haben. Das Zweite, ich nenne es um der Systematik willen, zu Gott beten, nicht zum Versucher. Keine direkte Beziehung zum Versucher, das ist dem Gottessohn Jesus Christus vorbehalten in der Versuchung, die in Matthäus 4 geschildert wird. Der Glaube hat nur eine Adresse. Nur eine Adresse. Ich möchte Sie auch bitten, nicht zu anderen positiven Mächten zu beten. Da gibt es keine biblische Verheißung dafür. Ich habe es vorher gesagt. Das Gebet hat nur eine Adresse. Nicht die Engel, nicht der Teufel, nicht die Heiligen, nicht die Toten. Nur Gott. Drittens. Aus der Bibel und vor allem von Jesus den Umgang mit der Versuchung lernen. Matthäus 4, Jesus kann die teuflische Versuchung beantworten und er beantwortet Gottes Wort mit Gottes Wort. Dies ist nur möglich aufgrund der richtigen Erkenntnis des Wortes Gottes. Es ist doch eine Wahrheit, dass man mit der Bibel alles begründen kann. Das kann man. Das macht es ja auch manchmal schwer. Dass die Auseinandersetzung zwischen wahrer und falscher Prophetie das ganze Alte Testament und die ganze Kirchengeschichte durchzieht, ist eine Wahrheit. Wir sollten nicht so tun, als gäbe es das bei uns nicht mehr oder als wollten wir das nicht. Das ist ein falscher Weg der Bequemlichkeit. Die Auseinandersetzung zwischen wahrer und falscher Prophetie durchzieht das ganze Alte Testament und die ganze Kirchengeschichte bis heute. Und wenn wir es uns heute so leicht machen möchten und dem entfliehen in eine Gemeinde, wo es das nicht mehr gibt, dann möchte ich Ihnen prophezeien, dass sie das ganz schnell einholen wird. Matthäus 24, es gibt Verführung. Innergemeindliche Verführung bis zur Wiederkunft. Machen wir uns nichts vor. Und es heißt, wir haben zu ringen um das rechte Verständnis der Heiligen Schrift. Das war eine Lebensaufgabe des neuen Landesbischofs im Bengelhaus. Das Ringen um das angemessene Verständnis der Heiligen Schrift. Denn es geht in der Versuchung um das Verständnis von Gott, von seinem Willen. Vor allem bei der Versuchung der Gemeinde Jesu zur falschen Lehre, zur falschen Ethik, zum falschen Gottesverständnis. Es geht um ein Erkennen, mit dem die Gemeinde der Versuchung widerstehen kann. Nicht? Der Teufel versucht mit dem Wort Gottes. Und Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Es ist Wort Gottes gegen Wort Gottes. Das ist das Wesen der Auseinandersetzung zwischen wahrer und falscher Prophetie. Das können Sie einmal studieren in Jeremia, bei Jeremia Kapitel 26 folgende. Da haben wir ein schönes Beispiel. Da tritt Jeremia auf und sagt, beginnt seine Rede mit der typischen Einleitungsformel eines Prophetenworts: So spricht der Herr, Jeremia. In Kapitel 28 kommt der Chananja und beginnt seine Rede mit den Worten: So spricht der Herr. Und der Inhalt ist gerade gegensätzlich. Wahre und falsche Prophetie: So spricht der Herr. Und was kommt dann? Das haben wir bei der Versuchung, die Jesus erlebt hat, die Versuchung mit dem Wort Gottes. Und die Antwort kommt aus dem Wort. Aber dazu ist die richtige Erkenntnis des Wortes nötig. Und deshalb haben wir darum zu ringen, wie wir denn die Bibel grundsätzlich zu verstehen haben. Matthäus 4, das war ein Beispiel. Natürlich können wir all die anderen Beispiele als Lernbeispiele hinzunehmen. Gethsemane. Sie wollten Jesus zum Brotkönig machen, war eine Versuchung. Ähnlich wie die satanische Versuchung. Die Versuchung der Macht, die Jesus nicht zusteht, noch nicht zusteht. Das wäre das Richtige zur falschen Zeit gewesen. Und was macht Jesus? Er lässt sich nicht darauf ein, sondern er geht weg. Das wird nochmal ein Extrapunkt sein, auf den ich kurz hinweise. Die Versuchung durch Petrus. Da geht es ganz zentral um die Frage, was ist Jesu Wille? Versuchung kann heute sein, wenn wir uns als Gemeinde etwas vorwegnehmen, was uns noch nicht verheißen ist. Ich halte zum Beispiel das Erfolgsevangelium, das Gesundheitsevangelium für eine Versuchung. Gott kann Erfolg schenken, Gott kann Gesundheit schenken, Gott kann der Gemeinde Bewahrung schenken. Er kann, aber er muss nicht. Wir haben nicht die Verheißung dafür. Die Gemeinde kann in Verfolgung geraten. Die Gemeinde kann schwach sein. Wir sind an der Frage, was ist verheißen und was ist uns nicht verheißen? Wir könnten viele Beispiele anführen. Nehmen Sie zum Beispiel die Biliam-Geschichte, wie Biliam Israel segnen musste und wie anschließend das Volk verführt wurde im ethischen Bereich. Nehmen Sie Elia, der nach dem Sieg am Karmel, nach einem Erfolgserlebnis versucht wurde und seinen Platz verlassen hat. Der Weg zum Sinai war ein Akt des Ungehorsams. Da können wir lernen, dass Stunden nach dem Erfolg sind gefährlich. Stunden nach dem Erlebnis sind gefährlich. Und da bricht in Elia alles zusammen und er geht. Ein paar Beispiele, ja. Die Bibel ist ein Lebensbuch und in diesen Geschichten liegt die Lehre. Ich habe es vorgestern gesagt im Blick auf das Gebet. Die Bibel ist kein systematisches Buch, wo wir vorne aufschlagen, Paragraph 8, die Versuchung, und dann haben wir das schön beieinander, sondern in den ganzen Geschichten ist Versuchung drin. Sie können bei Hiob studieren, wie das ist. Auch wie man in der Versuchung einsam wird. Weil die Frau sagt, sage Gott ab und stirb. Weil er von seinen Freunden einsam gelassen wird. Die Einsamkeit in der Versuchung. So, jetzt höre ich auf mit dem Beispiel, ja? Können dran weitermachen. Jeremia muss ich noch nennen. Jeremia 15. Das nicht erfüllte Gebet wird zur Versuchung. Jeremia hat gebetet, heile mich, so werde ich heil. Und es wird ihm nicht geholfen. Und dann kommt Jeremia 15, wo er zu Gott sagt, es ist keiner, der hilft. Und dann sagt der Gott das Vertrauen, spricht der Gott das Vertrauen ab, er verlässt Gott. Sehen Sie, falsche Erwartungen. Ich wäre deshalb dafür, dass wir das Wort Gebetserhörung ersetzen durch das Wort Gebetsantwort. Wenn wir die Erwartung haben, Gott muss mein Gebet erhören in dem Sinn, dass er tut, was ich bitte, und wir dann enttäuscht sind, weil das nicht geschieht, da entsteht eine Versuchung draus. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage der Theologie, der rechten Lehre. Wir sollten nicht als Ziel des Gebets die Gebetserhörung lehren, sondern Gott beantwortet Gebet. Aber es kann so sein, dass er gerade nicht tut, was wir bitten. Das hat er bei Jeremia gemacht und bei seinem Sohn Jesus Christus und bei Paulus. Viertens, sich nicht darauf einlassen auf die Frage, wie ist jetzt der genaue Hintergrund meiner Versuchung, wo kommt's her? Kommt's von mir, aus meinem Menschsein, aus meinem Sündersein? Habe ich es direkt mit dem Teufel zu tun, kommt's von Gott? Wir lernen aus der Bibel, dass wir das nicht können. Oder in der Regel nicht können. Der Heilige Geist führt Jesus in der Wüste, dass er dort vom Satan versucht wird. Wir sollten uns mit dieser Frage nicht quälen, weil uns dieser Bereich nur ansatzweise zugänglich ist und weil wir nicht hinter die Kulissen schauen. Auch hier wäre Hiob wieder ein wichtiges Beispiel. Am Anfang des Hiob-Buches wird uns der Hintergrund aufgezeigt zwischen Gott und Satan. Im ganzen weiteren Verlauf des Hiob-Buchs kommt es nicht mehr vor. Auch am Schluss klärt Gott den Hiob nicht auf, was da im Himmel geschehen ist. Und der Hiob hat es nur mit Gott zu tun die ganze Zeit. Das unterstreicht das, was ich vorher sagte. Nicht der Hiob darf vom Satan versucht werden. Der Satan nimmt ihm die Kinder, der nimmt ihm den Besitz, der nimmt ihm die Gesundheit. Das tut der Satan aufgrund der Zulassung von Gott. Aber ab Kapitel 3 hat es Hiob nur mit Gott zu tun. Wir müssen diesen Bereich nicht klären, um in der Versuchung die Sache mit Gott auszumachen. Wir müssen das nicht genau wissen, wie es hier läuft, um diese Beziehung zu leben in der Versuchung. Ich sage das deshalb, ich habe mal nach einem Referat, hat ein junger Mann gesagt, aber wir müssen das doch sortieren, wo das herkommt. Das können wir nicht. Das können wir nicht sortieren. Wir haben diese Vollmacht nicht. Ein weiterer Punkt. Wie weit sind wir? Ein weiterer Punkt. Mit Versuchungen rechnen. Es ist falsch, wenn wir so tun und wenn wir den Eindruck erwecken oder für uns es zurechtlegen, es gäbe keine Versuchung. Ich habe schon angeführt, die Versuchung gehört zum Wesen der Zeit bis zur Wiederkunft Jesu. Das sagt Jesus selber in Matthäus 5. Die Versuchung gehört insbesondere in die Endzeit, die wir nie so richtig festlegen können. Das heißt, auch an diesem Punkt ist es nicht so, dass sich Gemeinde aufwärts entwickelt und es immer weniger Versuchung gibt, sondern es geschieht so, dass Gemeinde wächst und die Versuchung auch. Beides wächst in der Zeit bis zur Wiederkunft. Könnte es sein, dass die größte endzeitliche Versuchung zum einen die Relativierung der Wahrheit ist auf allen Ebenen? Und das erleben wir zurzeit. Wir leben in einer Zeit, in der Wahrheit grundsätzlich relativiert wird. Ich darf es an einem Beispiel sagen. Die Auslegung der Bibel hat sich über weite Jahre wesentlich mit der Geschichte beschäftigt. Was ist wirklich geschehen? Es ist interessant, auch der historisch-kritischen Forschung ging es immerhin noch um Geschichte. Wie war es denn, wenn auch kritisch? Nachdem die Ergebnisse der historisch-kritischen Forschung weithin zu keiner einheitlichen Sicht der Dinge geführt haben, haben wir eine aktuelle, in der Exegese aktuell, wir fragen nicht mehr nach der Geschichte, sondern wir fragen nach dem Text. Der Text ist das, was wir sicher haben. Geschichte ist immer unsicher. Aber der Text ist sicher. Übrigens, da gibt es viele gute Ergebnisse im Blick auf den Text. Das Neueste, was auf dem Markt ist, ist die sogenannte Rezeptionsästhetik. Erschrecken Sie nicht. Das kann man ganz einfach erklären. Entscheidend ist nicht der Text, sondern der Leser. Der Text an sich hat gar keine Bedeutung, sondern der Text bekommt seine Bedeutung durch den jeweiligen Leser, weil er von seinem Hintergrund her eine Bedeutung einträgt. Und das jetzt ausgezogen bedeutet, jeder Leser hat seine Deutung und jede Deutung ist richtig. Also, ein ausgewachsener Feminist, das gibt es nämlich auch. Die männlichen Feministen sind manchmal schlimmer wie die weiblichen. Also ein ausgewachsener Feminist oder eine echte Feministin liest ihr Verständnis in den Text hinein und findet sich bestätigt, der Befreiungstheologe auch, der Tiefenpsychologe auch und natürlich auch die Evangelikalen, die auch noch die Bibel lesen. Der Text bekommt seinen Sinn durch den Leser. Geschichtsorientiert, textorientiert, die neueste Art der Textbegegnung, leserorientiert, Rezeptionsästhetik. Und das führt zur Relativierung der Wahrheit. Übrigens, das erleben wir zurzeit sowieso. Mit Versuchung rechnen. Mit Versuchung rechnen. Seid wachsam. Es gibt kaum Zeit, sich zu erholen. Und liebe Schwestern und Brüder, deshalb ist unser Dienst auch ein Kampf. Weil wir sind mit hineingestellt. Und es heißt doch auch nicht, dass wir alles richtig sehen. Wir stehen ja auch in der Gefahr. Wir leben in dieser Welt. Und jede Phase der Geschichte ist angesteckt vom sogenannten Zeitgeist. Und dem können wir nicht entfliehen. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Ich möchte auch das dazu sagen, das ist auch wichtig, sowohl für die Erziehung als auch für den Unterricht und jede Unterweisung. Dass wir uns das klar machen. Wir leben nicht auf einer Insel der Seligen. Natürlich gibt es Orte, wo es leichter ist. Wenn man hier in einem Verbund lebt, ist es leichter. Wenn man im Bengelhaus lebt, ist es leichter. Und trotzdem sind wir nicht herausgenommen. Es sind Inseln, von denen wir zurückgehen in die Welt. Wir sind aus der Welt herausgerufen und in die Welt gesandt. Und wer meint, er sei nur aus der Welt herausgerufen und dann gibt es die schöne Insel der Seligen, der hat die Heilige Schrift nicht richtig gelesen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind herausgerufen und zurückgesandt. Wer jetzt sehr versucht, in diesem Zusammenhang etwas zu sagen zur Bedeutung des Gottesdienstes. Der Gottesdienst ist nicht nur der Rückzug aus der Welt. Wenn diese Vorstellung hinter einer Lehre des Gottesdienstes steht, Gottesdienst als Flucht aus der Welt und jetzt feiern wir unsere schöne, selige Zeit, Der Gottesdienst ruft aus der Welt und sendet in die Welt. Das ist seine Aufgabe. Also mit der Versuchung rechnen, machen wir uns nichts vor. Sechstens, die Versuchung ist möglich auf den verschiedensten Gebieten unseres Lebens. Grundsätzlich die Versuchung zum Unglauben. Sage Gott ab und stirb. Die Versuchung zu einem, ich sage es einmal so, falschen Glauben. Die Versuchung im ethischen Bereich. Die Versuchung durch Verharmlosen. Es könnte sein, dass das auch eine wichtige Versuchung unserer Zeit ist, der wir sehen müssen, die Versuchung durch Reichtum, die Versuchung durch Ablenkung, die Versuchung durch das Viele, was wir können. Da könnte man weitermachen mit der Aufzählung, es gibt viele Versuchungen, die auf Verschiedenes zielen. Ein siebtes. Wenn möglich, die Versuchung fliehen. Wer sich in die Versuchung begibt, könnte man sagen, der kommt in der Versuchung um. Wo es möglich ist, die Versuchung fliehen. Ich möchte es zeigen an einem biblischen Beispiel, Matthäus 5 sagt Jesus, wenn dein Auge oder dein Arm dich versucht, verführt zum Ehebruch, reiß es aus, hack ihn ab. Es ist besser als Krüppel in den Himmel, denn als Gesunder in die Hölle. Nun ist das wieder ein sehr drastisches Wort. Und es wäre ja an dieser Stelle das hermeneutische Spiel zu machen, ob man dieses Wort nun im Wortsinn anwenden soll. Dann gäbe es sehr wenige, die nach Jesu Wort leben, an dieser Stelle. Nein, das ist nicht gemeint. Was Jesus zeigen möchte, ist, du hast die Möglichkeit, Konsequenzen zu ziehen. Nicht Luther hat es mit dem schönen Wort erklärt, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unsere Köpfe fliegen, aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen nisten. Und genau das ist gemeint. Wenn ich merke, dass ich versucht bin, dann überlegen, was für Konsequenzen kann ich dagegen unternehmen. Und wir merken, hier ruft uns Jesus in die Verantwortung. Tu etwas dagegen. Wenn du merkst, dass du an diesem Punkt versuchlich bist, tu etwas dagegen. Konsequenzen ziehen. Dinge meiden. Dinge lassen. Da könnte man praktische Beispiele aufzählen. Natürlich. Achtens, stimmt's noch, die Zahl? Achtens, die Gemeinschaft nicht verlassen. Die Gemeinschaft nicht verlassen. Es ist ein Wir-Gebet, Vater unser im Himmel, und führe uns nicht in Versuchung. Vielleicht ist es ein Fehler unseres individualisierten Glaubens, dass wir häufig meinen, wir müssten mit allem selber zurechtkommen. Vielleicht ist es ein Fehler unseres individualisierten Glaubens, dass wir es meiden, dem Nächsten Anteil zu geben. Dass wir mit der Versuchung selber fertig werden. Es ist ein Fehler unseres, nein, das hat mit dem Individualismus nichts zu tun, es ist ein Fehler weithin in christlichen Kreisen, dass wir ja nur unser gutes Christsein zeigen können und nicht zugeben, dass wir auch Schwächen haben, dass wir versucht sind. Man muss es ja nicht gleich an die große Glocke hängen. Wir müssen ja nicht daraus eine christliche Talkshow machen. Aber es gibt doch auch das Gespräch im kleinen Kreis, es gibt doch den Einzelnen, die Schwester, den Bruder, mit der man drüber sprechen kann. In der Versuchung nicht alleine bleiben. In der Versuchung nicht sagen, jetzt gehe ich nicht mehr zum Gottesdienst, das könnte ja auffallen. Ich gehe nicht mehr in die Bibelstunde, das könnte ja auffallen. Ich gehe nicht mehr zur Gebetsgemeinschaft, es könnte ja auffallen, dass ich gerade nicht beten kann. Ich kann nicht gehen, es könnte ja auffallen, dass ich gerade nicht danken kann. Liebe Schwestern und Brüder, hier brauchen wir eine seelsorgerliche Groß- und Weitherzigkeit. Und wir müssen uns gegenseitig ermutigen, dass wir gegebenenfalls das Gespräch mit jemandem suchen. Wir müssen uns gegenseitig ermutigen, dass wir gegebenenfalls sagen zu einem kleinen Kreis, betet für mich, betet für mich. Ich bin in einer schweren Phase, ich bin angefochten, ich bin versucht, ich stehe in Gefahr, betet für mich. Also in der Versuchung die Gemeinschaft nicht verlassen. Und es heißt gleichzeitig, dass wir versuchte Menschen nicht verachten, als sei dies eine Schwäche des Glaubens. Das ist nicht der Fall. Sondern dass wir uns gegenseitig beistehen und dass wir das gemeinsame Gebet sprechen, führe uns nicht in Versuchung. Das wäre mir wichtig. Dass wir das lernen. Ganz bewusst an dieser Stelle auch wirklich das stellvertretende Gebet. Das stellvertretende Bitten, das gehört zur Gemeinschaft. Und einfach an dieser Stelle auch noch einmal zum Unterstreichen, dass wir uns nicht einseitig festlegen im Gebet, in dem, was wir lehren, in dem, was wir predigen. Es geht immer um Anbetung, Lob, Bitte, Fürbitte. Dass der Versuchte, der Angefochtene, eben nicht mehr loben kann, nicht mehr danken kann, sondern dass er klagt. Lesen Sie mal das Gebet von Hiob im Kapitel 3 im Hiob-Buch. Ist schon hart. Ein einziges Klagegebet. Dass wir das auch zulassen und dass wir hier nicht einseitig werden. Und Menschen in ihrer Situation nicht ernst nehmen. Ein neuntes. In der Versuchung den Blickwechsel vollziehen. In der Versuchung den Blickwechsel vollziehen. Den Blickwechsel weg vom Versucher, weg von der Versuchung, hin auf Gott. Es ist hochinteressant, dass viele gerade versuchte Menschen, von denen in der Bibel berichtet wird, da kommt es zu einer Wende in ihrem Leben mit dem Vollzug des Blickwechsels. Nicht der Petrus ging unter, als er nicht mehr auf Jesus schaute. Oder man muss es auch bei Hiob angucken. Der vierte Freund, dieser junge Mann, der hat, das ist ja ein ganz interessantes Gespräch. Da sind einige interessante Aspekte drin. Und davor, da ist der Hiob um sich selber gekreist. Mein Leiden, mein Leiden, mein Leiden, mein Leiden. Warum, 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 warum? Zudem kommt es in der Versuchung. Meine schwere Situation. Warum, warum, warum? Und dann sagt der Junge, der gibt ja ein paar Antworten. Und eine Antwort ist, solches tut Gott 3 oder 4 Mal im Leben eines jeden. Und in diesem Zusammenhang sagt er ihm, du Hiob, Gott will mit dir reden. Gott will dir etwas zeigen. Also hör auf, um dich selber zu kreisen. Hör auf, dich selber und deine Situation in den Mittelpunkt zu stellen. Und werde offen für dein Gegenüber, Gott will dir etwas sagen. Ich halte das für den Hiob, für die entscheidende Lösung in seinem Leben, dieser Ratschlag. Und etwas ganz Ähnliches haben sie beim Psalm 73. Ein Mensch, der durch seine Lebensführung geprüft war, vermutlich ein kranker Mensch, der schwer krank war und nicht gesundet ist, und dem das jetzt zu einer Versuchung wurde, diese Führung wird zu einer Versuchung. Und dann sagt er ja Psalm 73, ganz arg spannend, bis ich ging ins Heiligtum. Das ist alttestamentlich ausgedrückt, bis ich zu Gott ging. Da ging er heraus aus der Versuchung, die ihn gleichsam eingesponnen hat, wo er nur noch um sich gekreist ist und wo er am Schluss sagt, ich wurde fast wahnsinnig wie ein Tier, weil ich keine Lösung sah, keinen Ausweg, bis ich ging ins Heiligtum. Und es wieder zum Du kommt. Ich denke, das ist ein Weg, der nicht immer, aber in vielen Versuchungen der notwendige Weg ist, dass wir wegkommen von unserer Situation, dass wir wegkommen vom Kreisen um uns selbst, dass wir wegkommen vom Fragen und Klagen, dass wir hinschauen, aufschauen auf Jesus Christus, einen Blickwechsel vollziehen. Und jetzt möchte ich Folgendes dazu sagen, das ist in der Regel ein Weg. Das war bei Hiob ein Weg und da hat jemand dazu gebraucht. Das war beim Psalmbeter vom Psalm 73 ein Weg und da hat er Zeit gebraucht. Das geht oft nicht von heute auf morgen, da dürfen wir uns gegenseitig nicht überfordern, aber wir dürfen uns gegenseitig mitnehmen auf diesen Weg. Und wir können den anderen auch nicht zwingen zu diesem Weg. Das ist seelsorgerlich wichtig. Sondern begleiten. Sehen Sie, wenn wir da gute Ratschläge geben, die haben oft gar keinen Wert. Der Mensch muss es selber vollziehen. Und sich lösen aus dem, was ihn bindet und wieder aufschauen können. Und dann gibt es Antworten. Bis ich ging ins Heiligtum. Der Beter vom Psalm 73 bekommt eine Antwort. Diese Antwort ist nicht die Lösung seines Problems. Wenn ich den Schluss vom Psalm 73 richtig verstehe, bleibt dieser Psalmbeter krank. Es verschmachtet ihm Leib und Seele. Aber er bekommt eine Antwort, nämlich, dass Gott ihn an der Hand hält. Und dass Gott ihn durch diese Zeit der Versuchung führt mit seinem Leiden. Den Blickwechsel vollziehen, raus aus dem, was uns umhüllt, hin zu Gott. Und sehen Sie, deshalb war ich vorher, das ist in christlichen Kreisen immer ein bisschen schwierig, deshalb habe ich vorher den Begriff der Gebetserhörung mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Antwort. Antwort. Das ist mehr. Warten Sie auf Antworten. Rechnen Sie nicht mit Erhörungen. Die Antwort kann auch die Erhörung sein. Aber Gott ist größer. Zehntens, die Möglichkeit der Buße. Die Möglichkeit der Buße. Es wird immer wieder so sein, dass wir einer Versuchung nicht standhalten können. Es wird immer wieder so sein, dass wir versagen. Wir sind eben Adams und Evas Kinder. Auch noch. Und das gehört zu unserem Menschsein, dass wir versucht werden und dass wir in der Versuchung auch versagen. Sehen Sie, das könnten wir auf vielen Ebenen durchspielen, in den ethischen Fragen. Dass wir versucht sind und dass wir es nicht immer bestehen. Aber auch in den grundsätzlichen Fragen, dass wir Gottes Weg und Willen nicht verstehen. Sehen Sie, die Jünger, ja, da konnte Jesus sprechen und sprechen, dass er hinaufgeht nach Jerusalem und leiden und sterben muss. Das hat die wenig beeindruckt. Die waren so gefangen in ihrem typisch jüdischen Denken, dass der Messias kommt und dass es ein König ist und dass der die Römer aus dem Land jagt. Da hatte Jesus keinen großen Erfolg, was das anbetrifft. Sehen Sie, und das bringt sie in Versuchung. Das führt sie in Versuchung. Jesus nicht verstehen, führt in Versuchung und sie verlassen ihn. Sie fliehen. Und Petrus verleugnet ihn. Da merken Sie, wie aus falscher Theologie kommt auch die Anfälligkeit für Versuchung. Die hatten die falsche Theologie im Blick auf Jesus. Und haben sie nicht gelernt von ihm, in 3 Jahren nicht. Und daraus kommen die Versuchungen. Dann fliehen sie, weil sie es nicht wahrhaben können, dass Jesus leiden muss. Dann fliehen sie. Und dann gibt es die Möglichkeit der Buße. Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Es gibt die Möglichkeit der Buße, weil der eine versucht war wie wir, aber ohne Sünde. Und weil der eine, der versucht war wie wir, unsere Sünde, auch dort, auch diese Sünde, wo wir die Versuchung einfach nicht bestehen können, weil er diese getragen hat. Sehen Sie, einem David wurde vergeben, obwohl er wirklich in der Versuchung versagt hat. Und er kam nicht einmal nach dem Ehebruch zur Besinnung. Er lässt dem Ehebruch den Mord folgen. Aber Gott gibt ihm die Möglichkeit zur Buße und er hat die Möglichkeit ergriffen und Psalm 51 als Beichtgebet haben wir bis heute in der Bibel dieses gute Wort als Buße. Möglichkeit der Buße, auch das ist wichtig, dass wir uns das zugestehen. Diese Möglichkeit. Und dass wir da barmherzig miteinander sind. Geduldig und barmherzig. Elftens, wir dürfen wissen, die Versuchung hat ihre Zeit. Am Ende der Versuchung Jesu heißt es, und der Teufel ging weg. Die Versuchung hat ihre Zeit. Es ist nicht immer gleich hart in unserem Leben. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Es ist mit unserer Versuchung nicht immer gleich. Es gibt Stunden besonderer Versuchung und es gibt Zeiten ohne Versuchung. Wenn wir in Zeiten ohne Versuchung sind, sehnen Sie die Versuchung nicht herbei, denken Sie nicht, da fehlt etwas, machen Sie sich nicht unnötig zum Märtyrer. Das möchte Gott nicht. Der Teufel verließ ihn und die Engel dienten ihm. Freuen Sie sich über eine solche Zeit. Genießen Sie sie. Loben Sie Gott. Danken Sie ihm. Bringen Sie Ihre Freude zum Ausdruck. Übrigens, ausgedrückte Freude ist die beste Gesichtskosmetik. Aber da ich von Kosmetik keine Ahnung habe, war das nur ein kleiner, natürlicher Tipp am Rande. Das war ein Kosmetiktipp aus der Naturkiste. Ein freundlicher und fröhlicher Mensch hat auch ein freundliches Gesicht. Für das Gesicht, mit dem man auf die Welt kommt, kann man nichts. Für das Gesicht, das man mit 50 hat, kann man etwas. Und wenn es nicht ganz so freundlich ist, schon Bart wachsen lassen, dann sieht man es nicht. Nein, ich meine das ganz ernst. Ich kenne Christen, die haben nichts für ihr Gesicht getan. Und das sieht man ihnen an. Und wenn sie mit einem sprechen, dann hört man es auch. Weil da ist immer nur Ernst und es wird immer nur gejammert. Und wenn man so lebt, das prägt das Gesicht. Aber das war jetzt ein völlig anderes Thema. Aber mir ist es im Blick auf uns, jetzt höre ich nicht auf, gell? Unverbesserlich dieser Mensch. Mir ist es im Blick auf das, was wir ausstrahlen, ein wirkliches Anliegen. Ob wir etwas ausstrahlen vom Evangelium. Und natürlich verändern wir uns nur in gewissen Grenzen, weil wir festgelegt sind durch Erbgut. Aber in diesen Grenzen ist Veränderung möglich. Und in diesen Grenzen sollten wir uns vom Evangelium verändern lassen, dass man uns etwas abspürt vom Evangelium, von der Freundlichkeit Gottes. Das ist nicht so getan, dass wir sagen, sei ein bisschen freundlich. Da geht's um unser Wesen, dass sich unser Wesen verändert, dass wir von der Freundlichkeit Gottes etwas zurückgeben und nicht immer bloß brudle. Und alles in der Kirche ist nichts und in der Gemeinde ist alles nichts und bei dem anderen ist alles nichts und der neben mir in der Kirche gesessen ist, schau der letzte Dinger. Ja, dann wird man so. Sehen Sie mal, wie Jesus mit dieser schwierigen Jüngermannschaft umgegangen ist. Der hatte nur 12, aber das war schwierig genug. Denken Sie mal, wie das mit 100 Bengeln ist. Also, die Versuchung hat auch ein Ende. Aber, wenn es uns gut geht und wenn wir nicht versucht sind, dass wir dann nicht meinen, das bliebe so. Dass wir nicht in die falsche Theologie rutschen, so ist es immer. Dass wir vorbereitet sind für die Versuchung. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Die Jünger waren nicht vorbereitet auf die Versuchung in Gethsemane. Die haben geschlafen. Sie waren nicht vorbereitet, weil sie eine falsche Theologie hatten. Das heißt jetzt umgekehrt für den und für diejenigen, die in der Versuchung sind, wenn sie es können, sie können damit rechnen, die Versuchung hat auch ein Ende. Jesus versucht nicht über unser Maß. Die Versuchung hat ein Ende. Das ist ganz schwer zu fassen. Nicht, weil in der Situation, in der wir stehen, wir meinen immer, jetzt bleibt so. Die Versuchung hat ein Ende. Wenn es geschenkt ist, dürfen wir darauf blicken. Und wenn wir selber nicht können, ist es wichtig, dass wir Geschwister haben, die das wissen. Die das nicht sagen als ein Druckmittel, du schau, das geht auch vorbei. Sondern die das wissen und das im Gebet und in der Begleitung und in der Stellvertretung zum Ausdruck bringen. Die Versuchung hat ihre Zeit und das heißt auch, dass es wichtig ist, dass wir die Stunde der Versuchung erkennen. Wir haben das Beispiel von Elia, ich habe es genannt, nach einer Hochzeit aufpassen, dass nicht das Tief kommt. Noch ein letztes, zusammenfassend. Wir können nicht alleine gegen die Versuchung angehen. Das wurde aus allem schon deutlich. Ich möchte es noch einmal betonen. Wir können nicht alleine gegen die Versuchung angehen. Wir können nicht alleine gegen den Versucher kämpfen. Wir brauchen in erster Linie die Verbindung mit unserem Herrn. Wir müssen uns in ihm bergen, zu ihm reden, auf ihn hören und wie gesagt auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern suchen. Aber wichtig ist, nicht alleine. Nicht, dass wir meinen, wir könnten uns hier zu Heldinnen und Helden machen im Kampf. Nein, unsere Stärke liegt darin, dass wir zum Herrn gehen. Und das ist eine ganz eigenartige Sache. Das ist die Spannung des Gebets. Führe uns nicht in Versuchung. Gott lässt die Versuchung zu. Und gleichzeitig fliehen wir zu ihm im Gebet. Eine Gegenbewegung. Wie gesagt, nicht einfach die Ergebung, sondern Gott lässt die Versuchung zu und wir fliehen im Gebet und beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir dürfen hinausblicken auf die Zeit, in der Gott zu seinem Ende kommt, in der die Versuchung ein Ende hat, in der der Böse besiegt ist. Das ist das letzte große Ziel. Und weil Gott will, dass wir an dieses Ziel kommen, deshalb dürfen wir heute im Sinne der Vaterunser-Bitte beten. Ich schließe ab mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Gebet, wir danken dir für seine Klarheit, wir danken dir dafür, dass wir so mit dir reden dürfen, dass wir auch das von dir erbitten dürfen, dass du uns wirklich die Versuchung ersparst, dass du uns von dem Bösen erlöst. Wir dürfen dich bitten, dass wir nicht zu Fall kommen, sondern im Glauben mit dir auf dem Weg bleiben. Und deshalb bitten wir dich auch konkret für uns, dass du uns zeigst, wo wir gefährdet sind, dass du uns zeigst, wo unsere Gemeinden gefährdet sind, auch durch falsche Lehre, dass du uns zeigst, wo wir deinen Willen besser zu erkennen haben. Wir befehlen uns dir an und bitten dich, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.